Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar.
Das ist der Doppelpunkt Best of Doppelpunkt Zweite Hälfte 2017, die dritte Portion. Und zwar mit dem Franz Marfurt, dem Juwelier, dem Michel Jordi, dem Uhrenmacher und dem Möbelhändler Ivan Colombo. Der Juwelier, der Franz Marfurt, er ist originell und er erzählt über sein Leben auf eine eindrückliche Art und Weise, wo bei vielen Leuten, die man das erste Mal ausstellt, dann Tränen ausgelöst haben. Und da hat er mir verschiedene Sachen erzählt, unter anderem, wie er trotz Erfolg in eine tiefe Depression gefallen ist.
Das ist mir bis heute ein bisschen ein Rätsel. Es ist so schleichend gekommen, und zwar sind aber vor längerer Zeit sind meine Eltern gestorben. Mhm. Das hat mir offenbar eigentlich wie nichts ausgemacht, weil ich die Freunde hatte, als ich eingebettet war. Und dann sind die Freunde, wie es geht, nach 10 Jahren löst sich das auch auf, den Traum, oder? Und hatte zu dieser Zeit noch eine Freundin gehabt, da habe ich eine Weltreise gemacht und habe gefunden, wenn ich heimkomme, sage ich, ich will, glaube ich, nicht mehr. Oder, ja, einfach so.
Was, ich weiß nicht mehr was?
Ja, nicht mehr die Freundschaft.
Aha, gut.
Freunde bleiben, aber ja, nicht mehr so. Oder? Und dann habe ich irgendwie, ich stelle mir das so vor, realisiert, die Eltern nicht mehr, die Freunde nicht mehr, die Freundin nicht mehr. Oh, jetzt muss ich allein anfangen leben. Mhm. Mit 30.
Ja.
Findet man ja logisch, man muss allein leben, oder? Etwas ist etwa Zeit. Und dann ist das alles zusammengebrochen.
Nämlich? Wie? In welcher Form? Du bist zusammengebrochen?
Ja, das Kartenhaus von dem perfekten, schönen, glücklichen. Das ist einfach alles.
Und das eine Depression gewesen, im Nachhinein?
Ja, man würde schon sagen. Dann würde man aber sagen, wieso bist du nicht Hilfe holen? Weil ich habe das 30 Jahre quasi durchgesäuchert.
Oder? Also von dort an 30 Jahre, die nächsten 30 Jahre?
Ja.
Hast du nie Hilfe geholt? Mhm. Aber du bist depressiv geworden dort?
Vermutlich, weil das ist schon traurig, magst nicht. Und manchmal gibt es schon, weißt, wieder einen Lichtblick, aber das Leben war sehr, sehr schwer gewesen.
Jetzt muss ich aber sagen, eben, ich weiss, du hast eine wunderschöne Frau, Anne. Du hast 3 erwachsene Töchter. Du hast einen sehr gut gehenden Laden an bester Lage in Zürich. 1987 hast du deine Boutique hier auf. Du bist sehr erfolgreich, siehst gut aus. Das hat alles irgendwie das nicht können ändern.
Mhm. Nicht. Mhm. Und ich glaube auch, weißt, auch meine Frau und meine Familie oder alle, die mich, die haben das nicht gemerkt.
Was? Nicht gemerkt?
Also ich so isoliert, einsam und traurig und so. Ich habe gleich funktioniert.
Mhm.
Weißt, ich würde sagen, aber die merke doch, dass du in der Hölle bist. Oder?
Und hast du auch nicht darüber geredet mit jemandem? Auch nicht mit deiner Frau?
Ja, ich bin schon nicht der lustigste gewesen, aber so.
aber bist du immer gemögiger gewesen, doch, oder? Von Art.
Mama gemögiger und müde immer ein bisschen. Und ja, es ist mir auch ein Rätsel. Aber ich würde es gleich nicht als verlorene Zeit anschauen.
Aber es war gleich schon angesehen. Man hätte vielleicht doch ein bisschen mehr. Hast du vielleicht zu viel Heiß gehabt bei deinen LSD-Trips und so, dass nachher alles andere nicht mehr auf die Höhe gekommen ist, oder was?
Ja, weißt du, und mit LSD, wo ich nach wie vor eine fantastische Droge finde, ich traue es nicht mehr zu nehmen, weil also, ja, ich würde gerade durchdrehen. Aber wenn man es nehmen kann, dann ist das einfach etwas, was mir mit Reden nicht fertig bringt. Weißt du, das Gefühl? Mhm. Also, du kannst Gott erkennen, wo du findest, hey Gott, der Bart oder was, oder das ewige Leben. Aber das ist schon ganz verrückt. Und der relativiert sich auch alles. Also, du kannst nicht mit dem Geld nachrennen.
Eben, aber dann hast du dann eben den Kick, den du dort erlebt hast. Den hast du dann nicht mehr gefunden, auch wo dein Laden gelaufen ist. Du bist bekannt worden, bist wohlhabend worden und so weiter. Das ist nicht mehr vergleichbar gewesen mit den Kicks, die du früher gehabt hast.
Dann ist alles weg. Also
wie heißt denn so?
Bin ich nie gesehen.
Ja, aber gut, muss man noch sagen, du machst also ganz spezielle Schmuckstücke. Wir jetzt noch, können wir am Radio nicht so gut zeigen, man kann auf deine Homepage gehen und das dort anschauen. Ganz einen speziellen Stil hast du entwickelt, den Franz Marfort-Stil. Du bist nicht am Trend nachgehechelt wie viele andere. Und dann hast du gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil mir das gefällt und ob das jemand kauft oder nicht. Oder?
Ist auch naiv, ich hatte jetzt einfach ein bisschen Glück gehabt. Aber es könnte
auch... Hat den Leuten gefallen?
Ja, es sind schon, also ich bin froh, gefällt es nicht allen, aber es, so die, sagen wir, normalen Leute, denen, wo man könntest Geld machen, denen gefällt es, glaube ich, schon nicht.
Nicht? Ja, aber gleich, aber du, ich meine, wie viel ist der Durchschnittspreis von so einem Schmuckstück, 10'000 Franken oder mehr?
Ja, kannst du etwas haben für 1'500. Aber mit dem kann ich nicht leben. Also, aber ich, am Ende des Jahres ist es schon so, dass ich muss das mit dieser Anzahl Leute kommen, muss es etwa 10'000 sein.
Sonst kann nicht. Kann und was ist das Teuerste, was du je gemacht hast, was du verkauft hast?
Das habe ich noch nicht verkauft. Ich habe einen Paraiba-Ring für 220'000.
Ah,
und den wollte ich auch nicht verkaufen.
Ehepaar-Ring? Was für ein?
Paraiba. Paraiba? Das ist ein sehr seltener Stein. Und wahnsinnig schöne. Und manchmal denke ich, vielleicht rettet er mir das Leben einmal. Irgendjemand rund um die Kurve, wenn ich kein Geld mehr habe, sollte ich kaufen.
Das ist so der Stein für die Notsituation. Das ist so sein Ticket, für aus der schwierigsten Situation rauszukommen.
Ja. Oder ich habe auch schon daran gedacht, ich weiss nicht, ob es mir ist jetzt ein bisschen makaber, als das das Ende anlegt, wenn sie mal gestorben ist. Und nach ein paar Jahren ist nur noch das Skelett und der schöne Ring.
Also, da, aber du würdest das dann aber nicht sehen?
Nein, vielleicht nimmt er auch den Totengräber.
Aber du hast auch viele prominente Kunden, oder? Wo da kommen aus anderen Städten, anderen Ländern, die kommen zum Franz Marfort, wo du zum Teil auch befreundet bist mit
ja,
denen.
Ja, es ist an mich schon, nur Geschäft gibt es fast nicht. Es ist immer auch ein bisschen eine Freundschaft so dabei. Und ich muss sagen, ich finde es wie ein Wunder, wie das funktioniert. Oder?
Ja.
Einmal sind Koreaner gekommen, die sind aber in Zürich vertraut, sie sind nicht Touristen. Da hat mir etwas Riesiges abgekauft. Da habe ich gefunden, wow, jetzt kaufe ich glaube ein neues Auto und so. Und nachher ist, bis das Geld aufgebraucht war, niemand mehr gekommen. Nein, es ist wie ein Wunder.
Und hast du das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ein Fluch, oder was?
Nein, aber es ist einfach so, gut, könntest du jetzt schreiben, weißt du, selbst kein Geld anhäufen und so, das sage ich ja gewisse Mystiker. Aber es geht in das ein, dass einfach ich ein schönes Leben habe, zwar nicht glücklich bin, im Sinn, aber ich brauche nicht mehr, es ist nicht ein Fluch.
Ich brauche nicht mehr, also darf ich da ein bisschen einwerfen, dass du doch ein bisschen ein spezielles Auto fährst?
Ja, aber das war immer eine Katastrophe. Wenn ich
dann also kannst du mal erzählen?
Dann ist vor 30 Jahren auf Amerika ein Reisli gemacht. Und ich habe ein Bentley gesehen. Mir tun die Flügel so faszinieren. Oder?
Vom Bentley?
Ja, einfach Flügel faszinieren mich. Und dann habe ich das Auto gekauft. Und dann ist sie heimgekommen. Und habe gesagt, du hast das Auto gekauft. So. Und dann hat sie gesagt, binst du, dann kannst du es sogar wieder rumgeben. Es ist etwas, sie hat keine Freude am Auto, oder? Es ist etwas,
sie kommt aus der Modewelt. Ich muss immer ein paar Klammern machen. Sie war in Paris, in Givenchy. Sie sieht heute noch aus wie ein Model oder eine Modelfigur. Ist selber, wie sie mir gesagt hat, kein Model gewesen. Aber hätte geil können werden.
Ja, und weißt du, so eine gewisse Vernunft hat sie schon. Also der Vater war Professor und Verbodenmechanik und alles. Es ist ein anderes Ding. Es wäre wie, weißt du, wenn ich auf Amerika ging und sie würde ein Louis Philippe Möbel kaufen für 150'000, käme ich heim und sagst, spinnst du, den Schrank kannst du wieder rumgeben, weil das mir auch nicht gefällt.
Aber man kann es nicht rumgeben?
Ja, kannst du vielleicht. Kommst du einfach nicht mehr über.
Also du hast ein Bentley dir geleistet. Also neben der Rolls-Royce die absolute Luxusmarke, Statussymbol. Und irgendwie fragt man sich, wenn man seine Geschichte angehört hat, warum?
Ja, weil ich halt gleich irgendetwas in mir drin habe, das ich gerne ein bisschen zäusle, oder? Also, wir sind mit dem Auto natürlich immer Sommer und Winter in die Ferien. Es hat immer Platz gehabt, dass wir recht angelegt waren.
Nach St. Moritz?
Ja, oder auf Südfrankreich. Und zum Reisen war es einfach schön gewesen. Kommt dazu, dass mit dem Auto haben wir immer ein Zimmer bekommen.
Wieso?
Ich weiß auch nicht, weil die Leute...
Wenn wir vorgefahren sind mit dem Bentley, ja, haben sie immer Zimmer gehabt.
Ja, und einmal sind wir auf Italien und wir von daheim aus angerufen, dann haben sie gesagt, ja, das Zimmer, das kostet 300 Franken und so, und dann sind wir gekommen, zu oberschaufen und sind zu wieder einer riesen Suite rumgelaufen. Hinter jeder Tür war wieder ein Preis gewesen, weißt, 400, 700. Haben wir gesagt, du meinst, ist das das Zimmer? Und am anderen Tag ist es ganz teuer gewesen. Haben wir gesagt, sie haben uns am Telefon gesagt, das kostet 300 Franken. Wieso ist das 1.500? Haben sie gesagt, ja, wo wir gesehen haben, mit dem Auto immer gefunden.
Ja, das ist klar, die Reichen, die man abzocken, oder? Da bist du in dem Sinne eine Art, kann man sagen, ein Hochstapler gewesen. Wenn du mit dem, also ja, in Sachen Auto.
Ja, aber weißt du, der Witz ist, dass ich keine Lamborghini und keine Ferrari würde mir sogar schämen. Es ist einfach
irgendwie. Aber mit dem Bentley, ich würde mich schämen mit dem Bentley, muss ich sagen.
Nein, das kann ich dir auch nicht erzählen, was es ist. Es ist halt, weißt du, bei mir ist etwas in dem Minderwertigkeitskomplex sind. Gibt es natürlich auch den Grössenwahn.
Aha, oder? Okay.
Und ich habe früher im Interview von Andy Warhol habe ich lange schöne Reklame gemacht. Hat nur geschrieben, Franz Marfurt, Switzerland und irgendein Flugzeug, das ins Weltall fliegt. Mhm. Eine Doppelseite. Oder? Das hat keinen Sinn gegeben. Das hat viel gekostet, aber es hat keinen Sinn gegeben. Mhm. Kann man sagen, was hast du wollen machen mit
dem? Hast du nicht einmal ein Schmuckstück gezeigt? Ey?
Ja, ich habe mal einen Concorde gemacht, der so ins Weltall fliegt.
Du bist überhaupt auch mit der Concorde als mal nach New York gegangen. Das war auch so eine Art ein Spleen von dir, oder?
Ja, wenn ich etwas Schönes verkauft habe, ist es einfach durchgebrannt mit
mir. Aber dass du nie pleite gegangen bist, ist ja ein Wunder,
ja, das
in dem Fall.
Da glaube ich auch, ist etwas rum. Und mich hat das einfach fasziniert. Weißt du, als ich gehört habe, der Flieger ist schneller als eine Gewehrkugel, da habe ich gefunden, das wollte ich erleben. Dort drinnen sitzen, zu Mittagessen, etwas, weißt du, gügeln so. Und du fliegst schneller als eine Querkugel.
Und wie war es?
Ja, das ist schon noch gut.
Nein,
ist gut.
Ich rede mit dem Franz Marfurt. Wir haben noch einiges da, das wir irgendwie besprechen müssen. Machen wir Musik zwischendrin. Was ist der erste Titel?
Das ist Sommerwein von Willy Wallo und Natalia Avalon.
Silver.
Filmemacher Michel Jordi hat eine Biografie geschrieben und hat erzählt, er mit seinem Ethnolook, wie das Ganze gelaufen ist, wie das weitergegangen ist, was der Erfolg sind, was Misserfolg und warum er sogar mit dem Alain Delon verglichen worden ist. Erzählt er. Nicht bei uns, das hätte es nicht passieren können, aber in Japan.
Merci, Polo. Nur müssen wir merci
sagen. Okay.
Nein, los. Es ist eine lange Geschichte, glaube ich. Ich kann dir nicht hier in zwei Minuten mit dem Radio erklären.
Aber du hast irgendwie das Gefühl, du musst weit weggehen.
Ich habe einfach einmal gemerkt, das war anfangs der 70er Jahre, als die Schweizer unter Druck kamen von der japanischen Industrie. Uhrindustrie, Seiko, Sitzen und so weiter.
Also die elektronischen Uhren, die da eigentlich die Schweizer Uhrindustrie gemacht hat während ein paar Jahren.
Wo die Schweizer erfunden haben, keiner hat daran geglaubt.
Genau.
Für haben nachher da die Japaner das so richtig ausgenutzt und die Schweizer unter Druck gebracht. Aber sie haben noch etwas anderes gehabt. Alle japanischen Uhren sind mit Metallbändern verkauft worden. Und die Schweizer haben nur Lederbänder gehabt, außer Rolex, die so Fixoflex-Bänder hatten. Und ich habe hier eine grosse Chance gesehen, weil wir haben gemerkt, dass eben in allen warmen Ländern, asiatischen Ländern, südlichen Ländern, die Leute, wenn man schwitzt, dass das Lederband in 3 Monaten oder 2 Monaten vorbei ist. Und darum hat es eine grosse Lücke, Marktlücke gegeben, Metallbänder. Ich bin 1971, 23-jährig auf Japan gegangen, mit 10'000 Franken Reisescheck und habe den grössten Metallband, Armbandfabrikanten angeklopft und habe gefragt, ob er nicht bereit wäre, mit mir ein Joint Venture einzugehen und in der Schweiz ein Büro zu eröffnen.
Und das hat funktioniert?
Und ich habe mich dann zuerst entschuldigt und darum kam ich auch zurück zu Imagine. You may say I'm a dreamer, sagt ja John Lennon dort. Und ich habe mich dort entschuldigt bei dem japanischen Chef und gesagt, ich bin noch jung, habe noch keine Erfahrung, aber ich habe einen grossen Traum. Da hat mich nicht einmal noch fertig reden und gesagt, Jordi son, you must have a big dream.
Hat er Englisch können? Ist noch gut. Hat nicht viele Japaner gegeben, das mal.
Hat ein bisschen Englisch können. Ja. Und das ist für mich ein zweiter Vater geworden, war mein Mentor gewesen und hat mir die Augen geöffnet.
Gut, du hast also über Japan geschrieben, vor allem über deine Sexerlebnisse. Ziemlich detailliert, ist überraschend. Ein älterer Herr im Alter von 69 tut 6 Szenen mit einer jungen Japanerin, die dann 23 war, im Detail beschreiben. Warum?
Also ich bin jetzt überrascht, Roger. Mein Buch hat 357 Seiten und das ist auf einer Seite oder auf einer halben Seite beschrieben.
Ich weiss
nicht, wie das gemacht
ist. Warum hast du?
Du gerade auf diese Seite gestossen bist. Nein, lass, wenn du 23 bist und du kommst nach Japan, ich war einer der wenigen Jungen zu Japan gewesen, und ich glaube, nicht so schlecht ausgesehen. Alle Leute haben mich immer angesprochen, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Weil dann ist der Alain Delon gerade aufgekommen als Schauspieler. Und ich muss sagen, ich war natürlich sehr angezogen von diesen schönen, netten, sexy Japanerinnen. Und ich denke, als 23-Jähriger gehört mindestens eine Anekdote in das Buch hinein.
Ja gut, also
ich habe es mit Freude geschrieben und auch mit Freude noch erlebt.
Und deine Frau ist ja auch Japanerin, oder?
Sie ist Koreanerin.
Eine Koreanerin, wo sie das gelesen hat?
Sie hat das noch nicht gelesen. Und sie weiß es gar nicht.
Sie weiß es nicht. Kann sie es überhaupt lesen? Kann sie überhaupt Deutsch lesen?
Aber zum Glück ist Deutsch.
Aha.
Nächstes Jahr kommt die französische Version raus und ich habe mir schon vorgenommen, dass das Kapitel gestrichen
wird. Gut, weil dort werden also Sexpraktiken im Detail dargestellt. Ich weiss nicht, ob das bei den Koreanerinnen auch so ist wie bei den Japanerinnen.
Jetzt gehst du gleich zu weiter mit deiner Frage.
Also gut. Aber dann bist du zurückgekommen und hast gesagt, irgendwann einmal, ich muss eine eigene Marke werden. Michel Jordi tönt gut. Und hast dann eigene Uhren selber unter deinem Namen rausgegeben, oder?
Das war nicht ganz so. Also, ich war immer noch im Bändergeschäft und bin einmal zu Kollegen gegangen, so Designers, die diskutieren über neue Armbänderkreationen und so weiter. Ich wurde dann auch ein bisschen beraten von der Seiko-Uhren für so Bänderkollektionen. Und dann habe ich dort so eine Zeichnung gesehen vom Tischlick, das war schon verbraunt von der Sonne und alles. Wo eine Tischuhr in einer Form von wie ein Klemmerchen ausgesehen, gelegen ist. Und das hat mich einfach irgendwie sehr irritiert. Ich bin nachher heimgegangen und plötzlich Nacht, am Morgen um 2, 3 bin ich wach und habe nicht mehr schlafen. Und nachher habe ich die Uhr plötzlich ganz in einer anderen Form gesehen. Das war gerade am Anfang von der Swatch, wo die Swatch schon weltweit Erfolg hat mit ihren plastik- und farbigen Uhren.
Und da hast du gedacht, ich mache auch so etwas, aber anders.
Genau.
Und der Name war?
Löcklip.
Löcklip, dass man es nämlich dort anstecken, oder?
Die können an allen Orten anhängen. Also die Uhr, die das Handgelenk befreit. Oder? Befreien das Handgelenk, das ist das Slogan.
Hat schon so unglaubliche Probleme, dass Handgelenk immer irgendwie eingeklemmt ist.
Genau.
Oder?
Das ist grässlich. Kannst du mal schreiben, kommst du immer an mit der Uhr.
Dumm zu. Also das hat irgendwie funktioniert, oder?
Das war eine Riesensache. Also ja. Wir haben im ersten Jahr über 1 Million Stück verkauft, 23 Millionen
Umsatz. Wo hast du die produzieren lassen?
Im Tessin, in Stabio.
Eine eigene Fabrik oder einfach dort
im Auftrag? Nein, Partnerschaft mit der Ronda, die mir die Werke geliefert hat, Ronda von Lausen. Und die haben eine Fabrik im Tessin, in Stabio, Reglatronik, und die haben wir das. Wir haben, Entschuldigung, um zu sagen, wir haben im Juni, am 9. Juni, haben wir diesen Clip lanciert. Wir waren 4 Personen. Wir waren im November 21 Personen und haben am Tag 10'000 Clipboden produziert.
Also bist du in No-Time richtig reich geworden dort?
Es hat gecashered.
Und hast du gedacht, es geht immer so weiter?
The sky is the limit,
Roger.
The
sky is the limit. Und dann ist die Realität gekommen und die ist wie gewesen? Irgendwann ist dann das vorbei gewesen, oder?
Also, das ist ja logisch. Es ist bei anderen Geschäften so, du weißt das, wenn sie schnell wachsen, plötzlich geht das Geld aus.
Eben, also du hast Liquiditätsprobleme.
Ja, Liquiditätsprobleme, können wir einen Partner finden. Und ja, also die Partner, die ich die zwei haben nicht mehr mitmachen oder nicht mehr wollen mitmachen. Nachher habe ich eine Kaufoption verlangt von meinen Aktien. Haben sie mir gegeben. Also von ihren Aktien haben sie mir gegeben. Die haben nachher einen gefunden, der gesagt hat, dass 7,5 Millionen investieren. Der hat 2,5 auf den Tisch gelegt, die anderen 5 sind nie gekommen. Nachher habe ich einen Anwalt genommen und habe den also richtig unter Druck gesetzt. Ja. Und das Nächste, was ich wusste, ist jemand vorbeigekommen und gesagt, Jordi, die müssen in die Ferien, die sind müde. Und 2 Wochen später ist man gekündigt worden. Weil durch...
Dir ist gekündigt worden? Ja, was gibt deine eigene Firma? Wie ist denn das möglich?
Die haben natürlich beim Aktienaufkauf, bei diesem Deal von 7,5 Millionen, haben sie die Mehrheit von der Firma bekommen.
Oder bist du aus deiner eigenen Firma rausgeknallt worden?
Bin aus meiner eigenen Firma rausgekehrt worden.
Und die Firma ist dann nachher pleite gegangen?
Ja, etwa 2-3 Jahre später.
Also, das war mal die erste Etappe gewesen. Aber, wie du sagst, aufgeben ist keine Option. Hast du gedacht, du musst den nächsten Hammer bringen? Und wie war der nächste Hammer gewesen?
Ja, also ich muss sagen, also, das ist auch nicht so schnell gegangen. Ich war also wirklich am Boden zerstört, deprimiert. Ja.
Wie lange ist das gegangen?
Ein Jahr. Also, ich bin komplett hungrig.
Und hast du gedacht, jetzt ist es vorbei? Die Jordi ist vorbei.
Ja, am Anfang schon. Ich meine, hast keine Ahnung. Ich meine, dann war der Jordi auch noch nicht der Jordi gewesen. Dann hat es nur mal einen Clip gegeben. Es hat keine Jordi gegeben. Der Jordi hat niemand kennt, oder? Und dann hat eben meine Frau gesagt, ja, hey, warum machst du doch nicht die eigene Uhr? Dann habe ich gesagt, komm, ich gehe erst auf eine Weltreise, bin die Welt umgefahren, alle alten früheren Kollegen, unter anderem die Japaner, besuchen. Und dann hat für jeden gesagt, mach doch ein Jahr, eine typische Schweizer Uhr, Spirit of Switzerland. Dann habe ich gesagt, wie sieht die aus und aus? Und dann bin ich heimgekommen und gesagt, also nur noch kurz, ich war viel zu schüch gewesen. Ich doch
du!
Nie, nie, so, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nein, kann
mir
nicht vorstellen.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass irgendwie ein Mensch eine Uhr wie kauft, was drauf Michel Jordi heisst.
Wieso? Hast du das Gefühl, Kränke,
ja,
ein bisschen und irgendwie nicht sexy?
Ja. Und Michel Jordi, das ist ja nichts, das ist ja kein Name, oder?
Ja, ist fast wie Alain Delon, oder?
Ja, das ist eben nicht das Gleiche gewesen. Darum haben sie mir gesagt, Alain Delon. Und nachher hat mich meine Frau, also, ich würde sagen, überzeugt, jetzt von einer schon mach etwas. Und nachher haben wir entschieden, wir machen das. Und wir haben am 31. August 1988, das war unser Hochzeitstag, unsere Firma gegründet, Michel Jordi.
Und das hätte es Glück bringen in dem Fall?
Das war ein Zufall.
Aha, gut, okay. Gut, aber dann vergisst man den Hochzeitstag weniger schnell.
Genau.
Gut, und dann haben wir eine Firma gemacht und eine Uhr gemacht, die geheissen hat, wie?
Michel Jordi, Etnour.
Etno. Das ist eben Etno gekommen. Also die Schweizer Uhr, du bist voll auf die Swissness abgefahren, die dort so langsam gekommen ist. Oder hast du sie vielleicht sogar begründet?
Das habe ich begründet.
Die Swissness mit Alpen, nein, mit Edelweiss und was alles. Was sind
Edelweiss,
so Symbole?
Edelweiss, Kühli, Kuhfell und so weiter hat es auf diesen Uhren gehabt. Also so ein richtiger Edelkitsch, muss ich schon sagen.
Man also
hat
Kitsch.
Edelkitsch genannt.
Gut.
Hat mich auch nicht gestört. Aber am Anfang hat die Uhr gar niemand wollen kaufen.
Nein.
Weil jeder gesagt, das kauft doch kein Schweizer. Das kauft vielleicht den Zinterlack oder das Zürich oder Bad Luzern. Oder
ein Japaner.
Ein Japaner. Aber die Schweizer kaufen das nie.
Aha.
Und nachher haben wir eben einen richtigen Werbeslogan finden. Nachher haben wir gefunden, Swiss Ethno Fever, wo keine Knochen gewusst hat, was das heisst.
Das heisst auch nichts.
Sie haben zum Laden gegangen, zum Bucher, gesagt, was heisst das, was ist das? Wir haben den Bucherer angerufen, vom Schwanenplatz in Luzern.
Also der grosse, grosse also, Bucherer.
Ja, ich muss den Namen ändern. Das fühlst du niemand, was Ethno heisst. Also das Alpine Watch heisst oder so etwas.
Ja, und Fever hat es überhaupt noch gegeben. Das Fever kann man nicht selber machen. Das muss ja selber entstehen, oder?
Aber er hat es gemacht, dass es entstanden ist.
Aha.
Und es hat gefackt.
Gut, aber die Leute haben dann nachher Ethno verstanden.
Ja, das ist nachher zum, ich meine, du weißt ja selber, das ist zu einer Ikone und zu einem Symbol geworden. Und heute weiss in der Schweiz jeder, was Ethno heisst und Ethno ist.
Gut, also das hat funktioniert. Wie viele Uhren haben die dort verkauft?
Ja, also über 500.000 von diesen Uhren verkauft, und zwar in der ganzen Welt rum. Und ich bin auf eine Art fast wie ein Botschafter von der Schweiz geworden. In jedem Ecke, wo ich her bin, haben mich die Leute willkommen geheißen. Sie haben gefunden, dass es wirklich ist, sie gläsig und sie glatt.
Voilà. Okay, okay, aber dann hast du ein bisschen irgendwie über Marke das Gefühl gehabt, so, jetzt habe ich etwas, jetzt bin ich der Arnoy Armani. Dann hast du eine ganze Kollektion gemacht, Porzellan, Ring, Sonnenbrille, Kleider, Schuhe, Boutique etc. Alles unter Ethno und Michel Jordi. Ist ein bisschen too much gewesen, oder? Wieder, würde ich sagen, hat es im Fall wahrscheinlich irgendeinen Punkt ein Liquiditätsproblem gegeben.
Es war nicht ein Liquiditätsproblem gewesen.
Sondern?
Es war eine Übersättigung, eine Banalisierung. Und weil Erfolg gibt ja oft, sehr oft viel nieder. Und nur ein kurzes Beispiel, das ich auch im Buch beschrieben habe. Die DNA von dieser Marke war so stark gewesen. Und in der Schweiz haben wir etwa 3000 Uhrenhändler, so Uhrenfachgeschäfter, 3000. Und ich musste selektiv vorgehen. Ich habe nur 250 Läden, die ich Uhren beliefert habe. Was haben die anderen gemacht? Die Neider 2750, die haben eine Kopie gekauft.
Wo hat es denn eine Kopie gegeben?
Nachher hat es mehr Kopien auf dem Markt als Original.
Ja, aber was heisst Kopie? Aber nicht unter dem Namen, der Name ist ja geschützt gewesen.
Das ist klar, der Name geschützt gewesen, aber die haben genau gleich ausgesehen. Oder? Das Einzige, was eben anders war, war der Name auf dem Zifferblatt. Aber dann hat es nachher das ganze Produkt banalisiert. Die Leute haben das Interesse verloren. Verkäufe sie einbrochen, zusammenbrochen, also es ist schwierige Zeit.
Aber in die Ausweitung eben auf alle möglichen Sachen, eben so wie der Armani oder Zara heute und was wie die alle heissen, wo plötzlich alles verkaufen, von Hausartikeln über Kleider, über alles, ist das eine richtige Entscheidung gewesen?
Ich bin überzeugt, ja.
Ja?
Ich bin überzeugt, ich dachte,
aber hast du nicht den Überblick verloren, was denn, du überhaupt anbietest? Und Kugelschreiber, ich hatte so einen gehabt, und der war wunderschön gewesen, aber er hat nicht so gut geschrieben, er ist ein bisschen geschmiert und so. Habe ich das Gefühl, hat die Qualitätskontrolle vielleicht nicht immer können funktionieren.
Ja, hast du nicht eine gute Mine drin gehabt.
Ja, ich habe sie von dir, ich habe keine gute Mine gemacht. Böse Mine. Ja. Aber man kann doch nicht einfach alles anbieten und alles soll dann Qualität sein, oder?
Also ich glaube, was Qualität anbelangt, nein, das kann man nicht sagen, weil die Minen sind vom Schmidt gekommen, im Schwarzwald. Das ist eine der besten Minenfabrikanten, der liefert hier die ganze Welt rum. Aber ich meine, es gibt auch vielleicht irgendwo eine Mine,
wo aber hast Schmieden. Du dort den Überblick können behalten über all die Sachen? Ist das nicht ein bisschen zu viel geworden, auch für dich als Einzelmaske? Als Chef von dieser ganzen Sache. Deine Frau hat natürlich mitgeholfen, hat Marketing gemacht. Aber gleich ist das nicht einfach ein bisschen zu viel gewesen.
Schlussendlich hat es vielleicht schon eine Übersättigung gegeben, aber das Problem war auch, gewesen, dass der Erfolg einfach sehr stark auf die Schweiz konzentriert war. Weil so, die Ausländer haben es gekauft in der Schweiz, aber wenn du in New York bist oder in Paris oder Champs-Élysées, willst du nicht den Schweizer Souvenir kaufen.
Aber dort hast du es auch probiert, oder?
Ich habe es probiert, aber es war schwierig gewesen.
Okay, und wie schnell hast du dann gemerkt, dass das ein Hype war, der zurückgeht? Oder hast du es dann spät gemerkt eigentlich?
Wir haben versucht, wir haben das andere Produkte eingeführt, Pharaon, Spirit of the West und so weiter. Aber die anderen Produkte haben nicht die gleiche Kraft gehabt, von die Swiss Ethno. Und die Swiss Ethno war so stark verknüpft mit meinem Namen, dass die Leute gemeint haben, Jordi ist Ethno und Ethno ist Jordi. Du hast nicht mehr unterscheiden zwischen beiden.
Oder? Eben, du bist eigentlich die Marke geworden. Du hast alles dafür gemacht. Du hast immer dich mit Promis umgeben, dich mit Promis fotografieren lassen, mit Andy Warhol, Claude Nobs, Tina Turner, Thomas Gottschalk etc. Hast gedacht, spare ich mir Marketingkosten in mich an, wenn ich zur Marke will. Aber hast auch richtig geliebt, immer mit Promis zu sein und selber ein Promi zu werden. Oder? Das kann man sagen ohne falsche Scham.
Es hat Freude gemacht. Es hat Freude und Spass gemacht. Unter anderem haben wir Glück, dass ich Roger Schawinski lernen kennen. Oh. Wir haben ein paar gute Sendungen gemacht, zusammen im Radio und im Fernsehen. Und wir haben sogar einmal zusammen Fußball gespielt, am Timo Konetzka seinem Geburtstag.
Genau. Du bist eben immer natürlich auch noch Sportler gewesen. Vor allem, was war dein Sport gewesen? Velofahren oder Fußball oder Skifahren? Was war der Hauptsport gewesen bei dir?
Ja, im Winter Skifahren, das ist ganz klar. Im Sommer Fußball durch den Sommer durch. Ich habe Nationalliga Fußball gespielt, bei Grenk und Pirania. Und nachher habe ich ein bisschen Tennis gespielt mit meinem Sohn zeitweise. Und als nachher mein Ethno-Imperium zusammengeht, ist vor 15 Jahren habe ich angefangen.
Okay, also, dann ist das Ethno-Imperium, sagst du dem, ist zusammengefallen und dann ist wieder, aufgeben ist keine Option, hast dich wieder neu müssen erfinden. Machen wir zwischen den Musik, wenn wir schauen, was dir dort noch eingefallen ist. Nächster Titel?
Forever Young.
You wish.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay.
Ivan Colombo ist sicher der originellste Möbelverkäufer in Zürich. Er ist eine Persönlichkeit mit unglaublich vielen Facetten, hat sehr viel Erfolg gehabt und hat auf diese Art und Weise ein spannendes Leben erzählt. Unter anderem auch, warum er nicht mehr in der Stadt lebt, sondern auf dem Land.
Es klingt mafiamässig, ist die Idee gewesen. Also nicht nur Mitarbeiter der Familie, sondern Kunden auch der Familie, Lieferanten der Familie. Und jetzt langsam, es gibt verschiedene andere Firmen der Familie, Google der Familie und das alles mögliche, aber wir sind offiziell Colombo der Familie AG.
Gut, okay. Also, jetzt reden wir über die Möbelbranche. Wie geht's dir?
Also, es ist schon besser gegangen, sind wir ganz ehrlich.
Was ist das Problem?
Das Problem sind verschiedene. Zum Beispiel das Internet, speziell bei den Lampen. du machst eine Kundenberatung, der will irgendwie die Lampe kaufen, du gibst ihm alle möglichen Auskunft, welche Birre das ist, welche das ist, machst ihm eine Offerte, total detailliert. Und nachher hast du einen Ordner voll Offerten und der ist so gross und der Ordner Auftragbestätigung, der ist die Hälfte.
Gut, also wir sind am Radio, man kann es nicht so genau sehen.
Genau.
Was ist, das mit den Fingerzeigen.
Ja, und nachher, die haben alle möglichen Auskunft.
Aber wie viel billiger ist denn im Internet?
Vielleicht 10-15%.
Nicht viel mehr?
Nein. Und ich muss sagen, nur bei den Lampen, bei den Möbeln, an mir, wir verkaufen es auch im Euro, kein Problem.
Ja.
An mir, genau, ist eine Hochschule St. Gallen, haben eine Studiengela und wir sind genau so teuer wie in Deutschland.
Ja.
Aber die Leute gehen nach Deutschland, weil die das Gefühl haben, Nivea-Creme ist günstig, Fleisch ist günstiger und die Möbel sind auch günstiger.
Aber die Leute können ja vergleichen. Also,
können es vergleichen, aber die gehen das reizt irgendwie.
Also gut, wir haben zwei Probleme, das Internet und das Ausland.
Das Ausland, Ausland genau Italien. Oder Deutschland.
Italien ist billiger als die Schweiz?
Ja, weil der Italiener, der hat irgendwie so einen Schauraum, wo seine Familie, der Vaterschaft, Tochter und Mutter, hat sie nicht solche Löhne wie wir, etc. Dann gibt er an denen noch 10%. Geht er mit den Schweizer, Herr Doktor, so Mittag gut Spaghetti essen und nachher der ist noch nett, etc. und lassen die Sachen kommen.
Gut, also ich habe jetzt gerade gelesen, dass da irgendwo ein Outlet-Center im Tessin pleite gegangen ist.
Ja.
Die Leute kaufen nicht mehr im Tessin, sondern sie gehen eben gleich nach Italien.
Ja. Aber wir versuchen ganz anders. Wir versuchen mit persönlicher Beratung, mit total eine spezielle Beratung, wirklich. Also nicht nur so das Produkt, mit dem Personal, das bei uns ist, sind alle mindestens 10, 15, 20 Jahre in der Branche und die kommen total draus. Und das merkt der Kunde irgendwie. Wir versuchen eher mit Konzepten zu verkaufen und Geschichten als möglich.
Geschichten, eben, du bist ein Teil von der Geschichte, du bist ja selber ein Kunstwerk, also wie du angezogen bist, Amix, oder die goldenen Turnschuhe hast du nicht mehr noch.
Die goldige Turnschuhe, die habe ich noch daheim, die lege ich immer in den Ferien an.
Aha, okay. Aber was ist denn Konkurrenz in der Schweiz? Also wir haben da
Konkurrenz in der Schweiz sind eher Kollegen. Jeder muss sich sagen, wir haben überhaupt keine Konkurrenz.
Was heisst? Also IKEA zum Beispiel ist ja riesig.
Ja. Aber weißt,
was sagst du zu dem, dass IKEA...
Ich finde es sogar gut. Ein Kunde kauft einen Tisch von der IKEA für 800 Franken. Und nachher möchte Stuhl haben. Bei der IKEA findet er, ich sage es nicht, dass es so ist, findet er, dass kein bequemer Stuhl ist, dann kauft er 6 Stuhl bei uns und jeder Stuhl kostet 700-800 Franken. Also ich habe überhaupt nichts gegen IKEA, umgekehrt.
Aber man hört auch, die anderen Möbelhäuser haben Probleme, auch Interior, Pfister, alle die, oder?
Ja.
Weil ist der Konsum zurückgegangen?
Ist irgendwie auch im Kopf der Leute, also unsere Konsumgesellschaft, die, ich glaube, der Höhepunkt ist vor 10 Jahren.
Wo die Leute immer kauft.
Dann, dass in anderen Ländern, merkst du vielleicht so, wegen dem die Russinnen, die kaufen jetzt, die Chinesen kaufen jetzt, aber der Schweizer sagt, ich habe irgendwie meinen Tisch, meinen Stuhl, etc.
Meine Kleider.
Und das Problem, die Möbel, die bei uns vor 10, 20 Jahren gekauft hat, die gehen eben nicht kaputt. Weil die wahnsinnig eine gute Qualität haben.
Aber sind sie immer noch in erster Linie italienische Sachen?
Italienische, ja.
Okay, und kann man mit denen dann auch verhandeln über den Preis und so?
Nein, die sind im Moment so ziemlich früher als können, als jeder Besitzer kennt.
Ja.
Heute sind Manager etc., die früher etwas anderes gemacht haben, sind die Mund auch schauen, weißt du?
Okay, also, die Branche ist in Schwierigkeit. Hast du wegen dem Sorgen?
Nein, da musst du einfach immer innovativ etwas neu machen, anders ausstellen, anders sein als die anderen, neue Lieferanten suchen. Und das haben wir wahnsinnig eine gute Nase. Ich und meine zwei Partner, speziell die zwei. Ich habe nur eine lange Nase. Die zwei haben es auch für Möbel wahnsinnig eine gute Nase. Und da musst du immer anders sein als die anderen. Das ist, was wir immer versucht haben. Aber nicht bewusst. Wir sind einfach so. Und wenn
du bist überhaupt anders als alle anderen, so wie du wohnst, muss man ein bisschen erzählen. Ich habe jetzt im Internet so ein Video gesehen, wie du da wohnst im Zürcher Oberland. Ganz speziell, erzähl mal, das ist auch eine Art so ein Kunstwerk.
Ja, da hat es irgendwie sogar bei dem Magazin Swiss und sogar das, wo ich habe.
Die 30 Jahre besteht ja, und machst die ersten Sachen. Beispielsweise irgendwie ja, alle Wände rausgerissen. Ja, also du brauchst ja gar keine Bilder, weil du kannst gar keine Bilder aufhängen.
Ja, ja, das ist alles ausgerissen. Die Wände ausgerissen, das ist auch eine gute Geschichte, wenn ich das Haus angeschaut habe mit dem Architekt. Und der Architekt hat wollte wissen, ob Zwischenwände sind oder nicht. Und hat dann einen Hammer verlangt. Am Haus besitzen. Und er hat aber nichts gesagt, es ist wegen der Wand. Und nachher, der Architekt ist mit dem Hammer durch die Wand gegangen und dann hat das Haus, ist auf der anderen Seite gekommen und dann hat der Hausbesitzer gesagt, jetzt müssen Sie das Haus kaufen.
Und hast du es gekauft?
Dann haben wir das gemacht.
Und die Wand hast du eh nicht wollen?
Und die Wand haben wir sowieso nicht wollen. Und nachher war es so ein kleines Jugendherberge gewesen. Jetzt ist vielleicht ein kleines Luxus, oh nein, ein Understatement Luxus und Jugendherberge.
Also ich habe die Bilder gesehen, also nach Jugendherberge sieht es nicht aus. Das
ja, ist das ist sehr einfach.
Hast du noch einen Teich, einen Pool, ja. Hast du noch Liegestühle, es sieht aus wie der Copacabana, ja, hast viel Sand dort,
ja, ja,
Sand hast du Cola.
Ja, es sind so kleine Träume, die waren. Du musst die Träume, die hast, die musst heutzutage, desto älter das wird, du kannst nicht noch irgendwie lang warten.
Aber hast du Kunden, die ähnlich denken, jetzt im Einrichten wie du, oder bist du da völlig
die anders? Die haben das alle gern, aber die richten sich ein bisschen anders, mehr seriös, seriös in Klammern.
Eben, das bist du gar nicht.
Seriös bin ich irgendwie im Geschäft mit all diesen Sachen. So viele Stunden pro Tag, da muss ich nicht noch daheim alles so sauber lassen.
Und sag mal, der rote Ferrari, der muss sein.
Der ist jetzt nicht mehr rot, der ist jetzt schwarz.
Der ist jetzt schwarz? Ja. Was bedeutet das?
Puh, ich habe schöne Formen, die ich einfach gerne. Und ja. Dann,
aber es ist nicht ein bisschen altmodisch? Also
ja, 32 Jahre alt, ab Kontrolle.
Nein, es ist ein Ferrari zu haben. Also wenn schon ein Ferrari, muss er rot sein. Also Entschuldigung.
Ja, also, habe ich auch schon kein Rot, aber ich habe unbedingt wollen nachher einen schwarzen haben. Und der ist jetzt schaulich schön und Oldtimer, 32 Jahre alt, total unbequem, siehst du überhaupt nicht.
Eben, kommst du überhaupt noch rein?
Es ist eine sehr gute Frage.
Das heisst, es gibt keine gute Antwort?
Es gibt keine gute Antwort, ja.
Ist mühsam?
Es ist mühsam. Also einsteigen geht es noch, weil du gehst rein. Aber aussteigen ist eher problematisch.
Ist das so ein bisschen der letzte Rest von deinem Jugendlichkeitstraum, der Ferrari?
Es ist ein bisschen Selbstbetrug.
Ah, gut. Du schlafst scheinst draussen im Sommer, machst du das wirklich?
Im Sommer, ja. Du kannst von draussen schlafen, weil das sind, es ist nicht gefährlich. Es ist,
gefährlich, sowieso nicht. Aber
und den Sternen. Und im Sommer, ja, das ist bestimmte Freiheit, etc.
Und hier und da auch eine junge Dame vorbei. Ja,
immer seltener.
Immer seltener.
Wegen dem Alter.
Ist das gut. Aber irgendwie passiert es dann gleich hier und da noch.
Irgendwann, du wirst, das ist, auf diese Frage gebe ich keine Antwort.
Okay, und da bleiben wir an dem Punkt. Ivan Colombo, er ist wirklich eine Zürich-Figur, die einiges in die Stadt hineingebracht hat, mit seinem Tessiner Temperament und seinem persönlichen Temperament. Danke vielmals, komisch. Nächster und letzter Titel.
«When I am 64» vom ganzen Person, die ich wahnsinnig gerne habe, die ich kennt habe, Gilberto Gil.
Einer der grössten brasilianischen Künstler, ich habe ihn auch mal kennengelernt, du hast ihn auch kennengelernt?
Ja, ich habe ihn kennengelernt und ist für mich, den habe ich auch in Brasil getroffen, ist für mich, irgendetwas, was mich total
imponiert. Er war noch Kulturminister, also wirklich eine Persönlichkeit, die außergewöhnlich ist. So wie du auch. Danke vielmals nochmal. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
I could be hunting, mending your fuse when your lights have gone. You can eat and sweat by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too cheap,
auf Doppelpunkt 2017. Alle die Sendungen kann man auch schauen unter Podcast radio1.ch. Nächste Woche dann fangen wir so richtig an mit 2018 mit einer neuen Sendung und einem neuen Gast.
Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausi Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.